Freitagnachmittag. Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Ich glaube, es war heute die längste Einleitungsvorbereitungsphase, die wir jemals gehabt haben, weil wir sitzen ja, bevor wir starten, immer so 5 bis 10 Minuten zusammen oder 5 bis 7 Minuten. Und heute war es wahnsinnig lang, aber wir haben überhaupt nicht über Erbrecht gesprochen.
Nein, gar nicht.
Über ganz was
allgemeine anderes. Lebensweisheiten.
Allgemeine Lebensweisheiten und tolle Lokale. Danke für die Tipps, aber die geben wir hier nicht kund. Es gibt so viele schöne Plätze. Wir sehen uns vielleicht einmal an irgendeinem und wir kippen aber jetzt woanders hin, nämlich in unser...
ins Anrechnungsrecht.
Warum lachst du so? Nein. Du strahlst mich an. Ja, es sind ja unsere Wohlfühlwochen im Erbrecht.
Das Erbrecht. Wohlfühlwochen?
Ja, du hast mir gesagt, das Hinzu- und Anrechnungsrecht ist eine helle, ja, helle Folge.
Nach den dunklen Folgen zur Enterbung und Erbunwürde.
Ja, ist ja negativ.
Wollten wir fröhlicher werden, heller werden, haben wir
gesagt. Heller werden. Wir denken, an wen denken wir an? Wir denken an den, der aufgrund dieser Regeln glücklicher wird, das heißt mehr bekommt. Wobei in der Realität, muss ich schon sagen, so wirklich glücklich sind die dann am Ende alle nicht, oder?
Naja, theoretisch ist der Hinzurechnungsberechtigte glücklich, aber es ist oft ein unglücklicher Weg.
Weil es ein steiniger Weg ist.
Ja.
Es ist dann oft ein steiniger Weg, ein teurer Weg. Ja. Erwähnen wir immer wieder, bis zum Ergebnis. Aber Andreas, das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Wo? Oder willst du mal kurz zusammen?
Wir sind sehr abrupt stehen geblieben und wir haben uns da ein bisschen verloren im Dickicht des Hinzu- und Anrechnungsrechts. Aber wir haben ja das letzte Mal einen, glaube ich, sehr schönen, grundlegenden Aufriss gemacht zu dem Thema.
Kannst du den bitte noch einmal kurz zusammenfassen?
Ich glaube, wir fassen
jene, die heute die erste Folge
aber wirklich
Folge
nur ganz kurz zusammen. Worum geht es denn eigentlich? Wir haben ja in einer früheren Folge schon darüber gesprochen, wie sich der Pflichtteil bemisst, nämlich von der reinen Verlassenschaft. Darüber haben wir im Detail gesprochen und beim letzten Mal haben wir dann das Hinzu- und Anrechnungsrecht eingeblendet.
Moment, ich unterbreche kurz. Reine Verlassenschaft, das, was der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes als Vermögenserfolg übrig lässt, vereinfacht gesagt. Das nennen wir es ja auch schon einen Kunstbegriff.
Stimmt.
Die reine Verlassenschaft, der reine Irrsinn. Nein, aktiver minus passiver. Das, was eben er oder sie an Vermögensergebnis zurücklässt. Das ist der eine Pott.
Und aber jetzt? Damit endet das Thema der Pflicht als Bemessungsgrundlage noch nicht, sondern es ist weiters zu berücksichtigen für die Bemessung des Pflichtteils, ob der Verstorbene zu Lebzeiten Schenkungen gemacht hat. Und unter gewissen Voraussetzungen, die wir zum Teil schon besprochen haben und heute näher besprechen werden, sind Schenkungen, also diese Vermögensminderungen, die der Verstorbene zu Lebzeiten gemacht hat, zu berücksichtigen bei der Pflicht als Bemessungsgrundlage. Und wenn wir sagen, zu berücksichtigen, dann bedeutet das, dass diese Schenkungen unter bestimmten Voraussetzungen wertmäßig der Pflicht als Bemessungsgrundlage hinzuzurechnen sind. Das heißt, diese Schenkungen erhöhen die Pflicht als Bemessungsgrundlage und umgekehrt sind diese Schenkungen bei dem jeweiligen Empfänger, beim Geschenknehmer, wenn er pflichtteilsberechtigt ist, wieder anzurechnen. Und wir haben das beim letzten Mal relativ genau auch mit historischem Rückblick besprochen. Hören Sie sich's an, wenn Sie es noch nicht gehört haben. Ich würde auch empfehlen, wenn Sie diese Folge jetzt hören und die letzte noch nicht gehört haben, dann tun Sie das nicht, sondern gehen Sie zurück in die letzte Folge als Einstieg.
Ja, genau, der historische Überblick, der kam, glaube ich, von mir.
Der kam von dir und
aber
der war sehr spannend.
Du hast mich nicht gestoppt.
Nein, ich wollte ihn ja selber hören.
Ach so, du musst mich immer stoppen,
weil
sonst
stoppe
kommt
ich dich nicht.
Also, wenn
du, nein, ich glaube, das war auch sehr, sehr aufschlussreich, was du da geschildert hast. Und dann sind wir beim letzten Mal schon auch dazu gekommen, uns diesen Schenkungsbegriff näher anzuschauen. Was ist denn eine Schenkung? Um welche Schenkungen des Verstorbenen geht es da, die hinzuzurechnen sind der Pflicht als Bemessungsgrundlage und anzurechnen sind auf den Pflichtteil? Und da haben wir uns den Paragraph 781 begonnen anzuschauen und da sind wir dann auch bald stehen geblieben und ich würde vorschlagen, dass wir dort heute fortsetzen.
Wir setzen fort.
Oder möchtest du noch was rückblickend?
Nein, dein Rückblick war wie immer präzise, prägnant. Ich könnte es nicht besser machen, beziehungsweise ich könnte es gar nicht so gut machen. Aber wir kippen in den 781. Dort steht ja sinngemäß drinnen, dass eben Schenkungen auf Antrag eines Pflichtteilsberechtigten oder sonstigen Personen, da können wir auch mal drüber reden, bei der Pflichtteilsbemessung berücksichtigt werden, hinzu- und angerechnet werden. Und es sind nicht nur Schenkungen, sondern § 781 Absatz 2 auch ihnen gleichzuhaltende Rechtsgeschäfte, die das Gesetz hier aufzählt. Das heißt, wenn Sie es wissen wollen, ob nun bei dieser ganz großen Rechnerei, einer Riesenrechnerei, ein Vermögensabfluss, der vor einem Jahr, vor 5 Jahren, vor 40 Jahren stattgefunden hat, das Zeug ist ja nicht mehr vorhanden, relevant ist oder nicht, dann beginnt die Antwort in dieser Bestimmung, in diesem 781, in der drinnen steht, was ist überhaupt potenziell ein Rechtsgeschäft in der Vergangenheit, das zu berücksichtigen ist. Und in weiterer Folge, das will ich jetzt schon sagen, und da werden wir heute darauf eingehen, präzisieren oder ergänzen die Bestimmungen des 782 und 83 und 84, ob dann vielleicht doch Ausnahmen gelten, nur bestimmte Positionen oder Rechtsgeschäfte jener, die unter diese Gruppe fallen, zu berücksichtigen sind. Das heißt, wir bleiben noch einmal kurz oder wir setzen da fort, wo wir stecken geblieben sind. Wir haben das letzte Mal gesagt, Absatz 2 sieht vor und hält einer Schenkung gleich die Ausstattung.
Die Ausstattung.
Da sind wir schnell drüber hinweggegangen. Da haben wir gar nicht so viel geredet. Und das war ja ein Kernpunkt beim letzten Mal, den Vorschuss auf den Pflichtteil für sich selbst genommen, ja was höchst Eigentümliches, nämlich dass Schenkung und Vorschuss überhaupt gleich behandelt werden. Darüber in der letzten Folge. Und jetzt geht es weiter. Die Ziffer 3, lieber Andreas, du hast das Gesetz vor dir liegen, ja, das steht
gerne
da drinnen.
Die Ziffer 3. Weiters gilt als Schenkung in diesem Sinne die Abfindung für einen Erb- und Pflichtteilsverzicht. Was ist darunter zu verstehen? Es gibt zum Beispiel einen Pflichtteilsverzichtsvertrag zwischen dem Kind und einem Elternteil. Das Kind verzichtet gegenüber dem Elternteil auf seinen Pflichtteil, aber eben gegen Abfindung. Es bekommt eine Zahlung, es bekommt eine Zuwendung als Abfindung für den Pflichtteil. Und diese Abfindung ist nach 781 Absatz 2 Ziffer 3 als eine Schenkung auf die Pflichtteilsbemessungsgrundlage hinzuzurechnen und auf den Pflichtteil anzurechnen.
Ist besonders spannend eigentlich. Ein Thema für sich, ein hochkomplexes Thema, wurde neu eingeführt durch das Erbrechtsänderungsgesetz. Selbstverständlich, zumindest meine ich, dass das selbstverständlich ist, bedeutet eine Zahlung, eine Leistung, die jemand dafür erhält, dass er bereit ist, auf sein Pflichtteilsrecht zu verzichten, bedeutet diese Zahlung, diese Gegenleistung keine Schenkung. Und daher wäre es nach altem Recht, man hat viel darüber überlegt, wohl eben nicht zu berücksichtigen gewesen. Das ist eine ganz bewusste gesetzgeberische Entscheidung, die also völlig unabhängig davon, wie Sie so ein Rechtsgeschäft, Pflichtteilsverzicht gegen Cash deuten, sagt, die Abfindung wird dann berücksichtigt. Heikel, spannend, schwierig ist dann die weitere Konsequenz bei der genauen Pflichtteilsberechnung. Wie wird sie angerechnet, diese Zuwendung? Aber darauf gehen wir vielleicht jetzt nicht ein, das führt hier zu weit. Denn die Person, die das Geld bekommen hat, die Leistung bekommen hat, die ist ja nicht mehr
die
da.
Die ist ja draußen.
Die ist ja draußen, die wird ja gar nicht vom eingeladen. Nämlich. Oder lädt der Gerichtskommissar so jemanden ein? Nein. Wenn er aus dem Akt,
nein,
wie kriegst du denn? Du kriegst ja den Pflichtteilsverzicht.
Der Pflichtteilsverzichtsvertrag ist erstens ein Notariatsakt und zweitens wird der registriert im zentralen Testamentsregister, das heißt, das wird im Verlassenschaftsverfahren gesehen. Der wird auch zum Akt genommen und wenn es einen unbedenklichen Pflichtteilsverzicht gibt, dann hat der Verzichtende auch keine Parteistellung.
Das heißt, den informierst du gar
nicht. Der wird nicht beigezogen im Verlassenschaftsverfahren.
Der erfährt gar nicht, dass der Papa gestorben ist. Nicht von dir, also nicht vom Gerichtskommissar.
Also es kommt darauf an, wenn der einen reinen Pflichtteilsverzicht gemacht hat, dann hat er ja noch ein Erbrecht, ein gesetzliches Erbrecht. Das ist ja auch der häufigere Fall. Heißt, in diesem Fall, wenn es kein Testament gibt, ist er natürlich einzubeziehen als gesetzlicher Erbe. Das wäre jetzt ja ein untypischer Fall, weil meistens gibt es ja begleitend mit dem Pflichtteilsverzicht ein Testament zugunsten einer anderen Person. Und dieses Testament ist natürlich diesem Verzichtenden in seiner Position als gesetzlicher Erbe nach 152 außer Streitgesetz zuzustellen.
Aber wenn er auch aufs gesetzliche Erbrecht verzichtet hätte?
Dann ist er überhaupt nicht beizuziehen und ist ihm auch nichts zuzustellen, meines Erachtens.
Wir werden eine unbedingt zeitnah eine Pflichtteilsverzichts- und Erbverzichtsfolge machen. Da gab es ja auch schon Anregungen von unseren Hörern. Vielen Dank dafür. Schreiben Sie uns
ja, an unbedingt,
kontakt@mounterbrecht.com.
Ja.
Und wir verzetteln uns nicht.
Ja, ja, gehen wir lieber weiter.
Und wir gehen jetzt weiter. Das heißt, das, was also für einen Pflichtteilsverzicht bezahlt wurde vom Verstorbenen, wird bei der Pflichtteilsberechnung berücksichtigt. Gut, weiter.
Lieber Andreas. Weiter, Ziffer 4, die Vermögenswidmung an eine Privatstiftung. Ich würde vorschlagen, dass wir die Privatstiftung, wenn wir das Thema jetzt aufmachen, dass wir die Privatstiftung jetzt einmal beiseite lassen. Das ist vielleicht ein Thema, das wir ein anderes Mal
Du schaust mich so mit so großen, coolen Augen an. Warum hast du
Angst vor der Privatstiftung? Wir können gern reingehen. Ich glaube nur, dass wir uns da möglicherweise verzetteln. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele unserer Hörer vielleicht
keine
das primäre Interesse haben für die Privatstiftung. Aber wie du meinst,
wir können Nein, erzähl
aber wenn mal, du möchtest, sagen. Wenn du möchtest, dann müssen wir auch die Ziffer 5 hier gleich mit berücksichtigen. Ja,
erwähnen musst du
es. Denn da heißt es dann, weiters gilt wie eine Schenkung die Einräumung der Stellung als Begünstigter einer Privatstiftung, soweit ihr der Verstorbene sein Vermögen gewidmet hat. Also Ziffer 4, sowohl die Vermögenswidmung an eine Privatstiftung gilt als Schenkung, als auch die Einräumung der Stellung als Begünstigter einer Privatstiftung gilt als Schenkung und beides ist bei der Hinzu- und Anrechnung entsprechend zu berücksichtigen.
Da stellen sich so wahnsinnig viele Fragen für so wahrscheinlich verhältnismäßig wenig Betroffene.
Jetzt hast du große Augen bekommen.
Jetzt kriege ich ganz große, coole Augen und denke mir gerade, ja, vielleicht machen wir so eine Sonderfolge, eine Live-Folge. Wir könnten eine Live-Folge, Live-Auftritt, aber nur vor Privatstiftern.
Ja, ist gut.
Und da, ja, jetzt kriegst wieder du große Augen. Nein, da stellen sich wirklich mannigfaltig viele Fragen. Hier lassen wir es aber vielleicht dabei bewenden mit einer doch Vogelperspektivenbeobachtung. Ich finde es erstaunlich, welch große Kulleraugen oder aufgerissene Augen
auch der Gesetzgeber hat.
Jeder kriegt da in unserer kleinen Suppe, wie auch der Gesetzgeber, wenn er das Wort Privatstiftung hört. Mhm. Ich meine, die machen da ein neues Hinzu- und Anrechnungsrecht, Chapeau, dass man das überhaupt probiert hat, schaffen diese Bestimmung 781, die der Klarheit dient, und das ist ja grundsätzlich begrüßenswert, machen einen Katalog an Rechtsgeschäften, die einer Schenkung gleichzuhalten sind, und gleich 2 von 6 Ziffern beschäftigen sich mit der Privatstiftung. Ja. Erstaunlich, oder?
Mhm.
Ich finde also wirklich
ja.
Bemerkenswert, welche Hintergründe das hat. Darüber kann man nur spekulieren. Und das darf ich jetzt nicht, weil du schaust auf deine Uhr und kommst zur Ziffer 6.
Nein, aber die Privatstiftung hat ja, das ist schon erstaunlich, seit es sie gibt, eine unglaubliche literarische Beachtung gefunden, gerade aus Erb- und Pflichtdelsrechtlicher Perspektive. Ja, ja. Und das hat sich irgendwie in dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015 fortgesetzt. Weil möglicherweise hätten wir die Ziffer 4 und 5 ja gar nicht gebraucht, wenn wir die Privatstiftung sozusagen genauso gelassen gesehen hätten wie manch anderes Rechtsgeschäft, nämlich durch die Ziffer 6, die ich jetzt noch vorlesen darf.
Bitte.
Nämlich die ist besonders spannend, die hat es in sich und da sollten wir dann ein bisschen draufbleiben. Als Schenkung gilt auch jede andere Leistung, die nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt einem unentgeltlichen Rechtsgeschäft unter Lebenden gleichkommt. So eine Art Generalklausel, die wir hier im Absatz 2 haben, die möglichst alles noch irgendwie auffangen soll, dass das nach Schenkung riecht.
Ja, dass hier wirtschaftlich gleichzuhalten ist, wohl die zentrale Bestimmung aus meiner Sicht, ja, im Absatz 2, die, du nennst sie Generalklausel, Auffangbestimmung, offen formuliert, eine Bestimmung, die dynamisch zu interpretieren sein wird. Das heißt, die Rechtsentwicklung zur Frage, was darunter zu subsumieren ist, die hat ja noch gar nicht begonnen.
Begonnen also schon, 6, aber begonnen ist noch schon, lange aber nicht zu Ende. Noch lange nicht zu Ende. Und wir werden nie wissen, wann sie zu Ende sein wird.
Doch, sie wird nie zu Ende sein.
Ja, das kann
auch sein. Es geht immer weiter. Es wird immer weitergehen. Ja. Also die Ziffer 6, die hat es in sich und da ist auch immer mit neuer Rechtsprechung zu rechnen. Bring mal ein Beispiel.
Ja, gerne.
Zum Beispiel, ich mache ein billiges, einfaches Beispiel, weil es auch in den Materialien steht.
Du springst voraus und ich nimmst es leicht. Nein, du darfst zuerst. Nein, du darfst zuerst. Oh ja, sag's.
Das war also unanständig.
Nein, du darfst zuerst. Ich möchte den zweiten Schuss kriegen.
Ich bin gespannt, welcher Schuss von dir kommt. Ich sage jetzt nicht einen ausländischen Trust, Edgy Badge, das steht nämlich auch in den Materialien. Nein, aber ich erwähne, weil wir es schon hatten, die Zuwendung aufgrund eines Lebensversicherungsvertrages. Der Verstorbene schließt einen Lebensversicherungsvertrag mit einem Versicherer, da haben wir hier schon gehört, dass die Begünstigung aus einer Lebensversicherung, die der Begünstigte erhält, weil er im Versicherungsvertrag bereits als Begünstigter genannt ist, oder bei einer Überbringerpolize, wenn ihm diese vom Verstorbenen übergeben wurde, dass diese Begünstigung, die ja durchaus namhaft ist, nicht Inhalt der Verlassenschaft ist. Das haben wir also in dieser Pflichtteilsbemessungsfolge gehört. Und jetzt kommt die Auflösung, du hast das damals eh schon erwähnt, im Verhältnis zwischen dem Verstorbenen, der den Versicherungsvertrag geschlossen hatte, und dem nun Begünstigten, dem Glückhaften, da wird häufig in aller Regel der Grund für diese Zuwendung einer unentgeltlichen Zuwendung gleichzuhalten sein, wenn es nicht sogar eine Schenkung ist. Kann ja durchaus eine Schenkung eben sein. In diesem Valutaverhältnis, so nennen wir das Zuwendungsverhältnis, wäre der technische Begriff. Ja, und das viele dann, also eine solche Zuwendung würde subsumiert eingeordnet werden in diese Generalbestimmung und würde bei der Pflichtteilsbemessungsgrundlage nach diesen Regeln der Hinzu- und Anrechnung berücksichtigt werden. Mhm. Und zwar spannenderweise, dann lassen wir es vielleicht bei der Lebensversicherung auch gleich stehen, was wird berücksichtigt, berücksichtigt? Die Versicherungssumme, die ausbezahlt wird und nicht etwa nur das, was der Verstorbene
einbezahlt. Da gab es in der Literatur, gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu. Ja, sind es die Versicherungsprämien, gedeckelt, glaube ich, heißt es mit der Versicherungssumme.
Oder der
Rückkaufswert. Aber der oberste Gerichtshof hat, aber es war nicht der Fachsenat, sondern ich glaube, das ist eine relativ alte Entscheidung, aber korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, hat gesagt, es ist die Versicherungssumme. Ob das allerdings in Stein gemeißelt ist, wissen wir natürlich auch nicht.
Absolut, könnte man wieder mal probieren.
Ja, ich glaube, das ist schon ziemlich lange her, das war in den 90er Jahren, glaube ich, die Entscheidung, die ich da im Kopf habe. Mhm. Versicherungssumme. Ja, was fällt noch unter die Ziffer 6? Das bin ich doch. Du ahnst jetzt, was ich sage. Ich
keine Ahnung, was du sagst.
Nein, ich sage jetzt was anderes.
Völlig anderes.
Ich sage jetzt was anderes. Also, ich glaube, es fällt auch unter die Ziffer 6 unter Umständen eine Erbentschlagung. Hast du jetzt damit gerechnet, dass ich das sage? Eine Erbentschlagung. Und das hat der Oberste Gerichtshof in einer Entscheidung auch schon, nämlich der Fachsenat, gesagt. Nämlich wenn das Kind wenn sich jemand seines Erbrechts entschlägt und damit bewirkt, dass nicht er erbt, sondern sein Repräsentant, sein Kind, seine Kinder erben, dann kann in dieser Erbentschlagung auch eine Leistung liegen, die eben einer Schenkung gleichzuhalten ist und daher der Hinzu- und Anrechnung unterliegen, wenn dann dieser Entschlagende später stirbt. Dann kann das eine Schenkung an das Kind gewesen sein, das eben erbrechtlich den Entschlagenden repräsentiert. Und dazu hat übrigens, gab es eine Entscheidung vom Obersten Gerichtshof, wo es nämlich um die Frage ging, vielleicht hast du die auch im Kopf, die Entscheidung, ob es ein Akteneinsichtsrecht gibt, des Pflichtelsberechtigten in einem Verlassenschaftsverfahren, ein Akteneinsichtsrecht in einen früheren Verlassenschaftsakt, in dem der nun Verstorbene sich seines Erbrechts entschlagen hat, mit der Wirkung, dass andere nun Pflichtelsberechtigte erbrechtlich zum Zug gekommen sind. Und dieses Akteneinsichtsrecht ist ihm dann auch gewährt worden, weil eben in dieser Entschlagung eine Zuwendung im Sinne des 781 Absatz 2 Ziffer 6 liegen kann. Also das wäre auch so ein Beispiel für unsere Ziffer 6.
Für ein ganz hervorragendes Beispiel. Es kommt mir auch hin und wieder immer wieder unter, bei diesen Erbgängen, bei der zunächst bei Ehegatten der eine stirbt und dann Jahre später der andere, dem es auch Kinder gibt, und bei denen im ersten Erbgang diverse Erklärungen abgegeben werden, Dispositionen getroffen werden, die dann im zweiten Erbgang möglicherweise Relevanz entfalten. Bringen wir es auf den Punkt, für alle, für die das zu abstrakt ist, machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Es stirbt der Großvater, er hat zwei Kinder, und Sohn und Tochter, und der Sohn entschlägt sich seines Erbes, sodass als Effekt, so würdest du das, entschlägt er sich mit Wirkung zu?
Nein, er entschlägt sich nur in der Reflexwirkung, kommt es eben zur Repräsentation durch sein Kind, ja,
okay,
das nun hier erbberechtigt ist nach deinem Großvater.
Ich glaube, was immer spannend ist, man könnte ja auch den langen Weg bilden. Was meine ich damit? Er entschlägt sich nicht und verschenkt das Erbrecht an sein Kind. Ging ja auch. Das ist natürlich, das würde niemand raten, dort der Gerichtskommissar, und der würde sagen, machen Sie es doch ganz einfach, Sie brauchen sich nur entschlagen. Und dann automatisch kommt es zur Repräsentation. Und was bedeutet das im Vermögen des Sohnes? Das Vermögen des Sohnes wird geschmälert um dieses Erbe. Und wenn dieser Sohn verheiratet ist, bedeutet das aus der Sicht seiner Ehegattin eine Schmälerung des Vermögens, die wirtschaftlich in vergleichbarer Weise zu einer Schenkung seinem Sohn zugutekommt.
Genau.
Und dann irgendwann, 14 Jahre später, stirbt der dann. Die Ehefrau in meinem Beispiel kann ja nichts machen. Sie kann ja zu Lebzeiten, können sie ihren potenziellen Pflichtteilsspender, ja, also diesen Cash-Automaten, wo es dann rauskullert, wenn er stirbt, zu Lebzeiten können sie ihn ja nicht stoppen. Er kann ja machen, er kann sich entschlagen. Sie können anheulen und sagen, was machst du, du Wahnsinniger, entschlag dich nicht, wir brauchen das. Sie können nicht stoppen, er entschlägt sich. Aber wenn er dann stirbt späterhin, dann sollten sie die Informationen haben oder an die Informationen gelangen, was damals passiert ist. Denn wirtschaftlich mittelbar hat in dem Beispiel sein Sohn, vielleicht ihr eigener Sohn, wenn sie die Ehefrau sind, oder der Stiefsohn, nicht? Sind vielleicht in zweiter Ehe, davon profitiert. Und ihr Pflichtteil ist verkürzt.
Ja, das ist absolut spannend, weil das kommt ja wirklich immer wieder vor.
Ja.
Und wichtig zu wissen, dass man da auch ein Akteneinsichtsrecht geltend machen
oder
kann.
Oder auch ganz schmerzhaft die Konstellationen, was weiß ich, da stirbt der Papa und irgendwann später die Mama. Und beim Papa heißt dann, okay, da wird jetzt der Bub begünstigt und nach der Mama die Tochter. Und dann passt das alles irgendwie nicht zusammen, diese Erklärungen. Man hält sich nicht an die Absprachen, die damals irgendwie rechtlich nicht fundiert umgesetzt wurden. Also Vorsicht mit diesen formalisierten Verfahrensakten, die da schnell geraten werden, und immer dran denken, das haben wir das letzte Mal ja schon besprochen, wann immer Sie ein Rechtsgeschäft schließen oder irgendeine rechtliche Aktion setzen, die jemand anderen begünstigt innerhalb der Familie, dann gibt es ein künftiges Pflichtteilsrecht, das hier berührt wird.
Ja, die Ziffer 6 ist einfach spannend. Jetzt haben wir zwei Beispiele schon genannt, die unter diesen Auffangtatbestand fallen. Jetzt bist, glaube ich, wieder du dran, Christian.
Boah, das ist ja hier so wie ein Ping-Pong. Also in den Materialien werden auch erwähnt, und das ist ja dann ein Riesenfeld, Vereinbarungen, Abreden im Rahmen von Gesellschaftsverträgen, die dann dazu führen, dass im Todesfall eine Person begünstigt wird, ein wiederum für sich extrem bedeutsamer und spannender Bereich. Leider hat der keine eigene Bestimmung bekommen, im Gegensatz zu den zwei brillanten Privatstiftungsbrockerln.
Ja.
Eigentlich bräuchte man eigene Ziffer für GmbH-Anteile oder so. Ja, was fällt dir noch ein? Vielleicht für jemanden, der kein Unternehmer ist oder Unternehmer?
Naja, vielleicht ganz wichtig, die Gütergemeinschaft auf den Todesfall.
Die ist wichtig.
Die ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil es dazu auch schon eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gibt. Und ich glaube, sie kommt aber auch in den Erläuterungen vor zur Ziffer 6. Gütergemeinschaft auf den Todesfall. Die Ehegatten schließen so eine Gütergemeinschaft auf den Todesfall. Was bedeutet das? Dass im Todesfall beide Vermögen ein Gesamtgut bilden. Und die Hälfte des Gesamtguts fällt dann in die Verlassenschaft des verstorbenen Ehegatten und die andere Hälfte des Gesamtguts fällt dem überlebenden Ehegatten zu. Und wenn es nun ein krasses Missverhältnis gibt zwischen den durch die Begründung der Gütergemeinschaft eingebrachten Vermögenswerten, einer der Ehegatten hat einfach viel mehr Vermögen gehabt, und dann realisiert sich durch den Tod dieses Ehegatten der Vermögenszugewinn zugunsten des überlebenden Ehegatten, dann kann darin liegen eine Schenkung im Sinne der Ziffer 6, sodass auch dieser Zugewinn aus der Gütergemeinschaft der Hinzu- und Anrechnung unterliegt.
Ja, ich bin ja da ganz skeptisch übrigens. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Bei dieser Gütergemeinschaft auf den Todesfall, da gibt es verschiedene Strömungen in der Literatur. Kollegin Fischer-Tschermer, glaube ich, ist da an der Speerspitze jener, sicherlich auch Umlauf, die da sehr hinzu- und anrechnungsfreundlich sind, während andere, nämlich vor allem ich, meinen, dass hier ein eigenständiger ehegüterrechtlicher Vertrag gegeben ist, der einer, wie soll ich sagen, Berücksichtigung im Sinne einer Schenkung gleichzuhaltenden Begünstigung überhaupt entgegensteht. Ja, das ist was sui generis-mäßiges, außer natürlich bei Umgehungsvarianten. Denn du weißt nicht, wer vorher stirbt, wie sich das Vermögen entwickelt. Aber das sehen andere anders, die machen das rein mathematisch, so frei nach dem Motto, ist dann am Ende, kommt bei dem einen mehr raus, beim Überlebenden, dann ist ja das irgendwie unfair, dann muss das irgendwie so berücksichtigt werden. Vielleicht ist dann noch nicht alles dazu gesagt. Der Oberste Gerichtshof hat dazu judiziert, stimmt, er hat es nicht abschließend geklärt, sondern zur Unterinstanz zurückverwiesen. und auch für den Fall noch einiges offen gelassen. Aber Sie merken schon an diesen Beispielen, rechtlich große Unsicherheit, Einzelfallbezogenheit. Man kann schon über die einzelnen Positionen streiten. Lassen wir jetzt, würde ich vorschlagen, diesen Kanon hinter uns fürs Erste.
Gut, gut.
Damit wir die Folge doch abrunden, dahingehend oder ergänzen, dass wir nun zu den ganz zentralen Ausnahmen oder Voraussetzungen kommen, die mit der Person des Empfängers zu tun haben. Lieber Andreas, das Gesetz unterscheidet zwischen...
Erlaube mir, Christian, bevor wir dazu kommen, weil du hast es ja zu Beginn noch erwähnt, wir haben jetzt die Schenkungen definiert, was fällt alles unter diese hinzurechnungspflichtigen Schenkungen, aber es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, die im Paragraph 784 erwähnt werden und die sollten.
Du willst vorher den 784, ich habe nämlich die Zwei-Jahresfrist auch als Ausnahme gesehen. Gut.
Gut.
Wir gehen zum 784.
Ich finde es fast besser, dass wir den
vorziehen. Bitte dich darum.
Ich lese vor: Schenkungen, die der Verstorbene aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens oder zu gemeinnützigen Zwecken oder in Entsprechung einer sittlichen Pflicht oder aus Gründen des Anstandes gemacht hat, sind weder hinzu noch anzurechnen, sofern der Verstorbene und der Geschenknehmer nicht anderes vereinbart haben. Da haben wir also einige Ausnahmetatbestände, die dazu führen, dass Schenkungen dann doch nicht der Hinzu- und Anrechnung unterliegen. Und diese Ausnahmen sind, soweit ich das jetzt weiß, eigentlich durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 gar nicht berührt worden. Oder hat sich da irgendwas geändert? Ich glaube nicht, Christian. Dessen hat man sich gar nicht angenommen. Mir fällt jetzt nichts ein.
Das war schon früher so, glaube
ich. Und es gibt auch, soweit ich das überblicke, sehr wenig Rechtsprechung zu diesen Ausnahmen. Ich finde auch, dass diese Ausnahmetatbestände relativ unklar sind, dafür welche enorme Bedeutung diesen Ausnahmetatbeständen eigentlich zukommt, nämlich in der Frage, ja, kommt es zur Hinzurechnung, ja oder nein? Ich glaube, das hätte auch der Gesetzgeber des Erbrechtsänderungsgesetzes schon aufgreifen können, weil überlegen wir uns nur, schauen wir uns vielleicht da einen Ausnahmetatbestand näher ein. Wenn eine Schenkung erfolgt aus Einkünften ohne Schmälerung des Stammvermögens, dann unterliegt sie nicht der Hinzurechnung. Was kann man sich da vorstellen? Der später Verstorbene, der spätere Erblasser schenkt einem seiner Kinder etwa monatlich einen gewissen Geldbetrag aus seinen Einkünften, ohne dass es durch diese Zuwendung zu einer Schmälerung seines Stammvermögens kommt. Er verdient sehr gut, es ist ein im Verhältnis zu den Einkünften ein kleinerer Betrag. Es wird vor allem aber nicht das Stammvermögen geschmälert. Und das läuft über nicht nur Monate, sondern über Jahre und vielleicht Jahrzehnte. Und dann ist die Frage, ist das jetzt wirklich hier erfüllt, dieser Ausnahmetatbestand, und dieses eine Kind muss sich diese Schenkungen nicht hinzurechnen lassen. Ich halte diese Bestimmung eigentlich für sehr spannend und sie ist mir eigentlich auch nicht ganz klar, muss ich dir sagen.
Sie hat in der Praxis enorme Bedeutung, die zunimmt und die auch, glaube ich, zunehmend problematisiert wird. Denken Sie eben an die Fälle, du hast schon erwähnt, dass ein Kind vielleicht günstiger wohnt, der wird einfach Wohnraum überlassen. Nicht? Lifelong, 20, 30 Jahre, das hat eine enorme Gesamtbedeutung wirtschaftlich, eine enorme Bevorzugung. Sind dann die einzelnen Monate zugewendet oder ist das Ganze, ist das wie ein unentgeltliches Wohnrecht, das dann bewertet werden könnte und von enormer Relevanz beim Pflichtteil wäre, denn wir erinnern daran, wenn Sie an mehrere Kinder denken, das Kind, das nichts bekommt, würde einen höheren Pflichtteil erhalten, Hinzurechnung. Und jenes Kind, das begünstigt wäre aus dieser laufenden Zuwendung, würde wenn es relevant wäre, entsprechend weniger bekommen, nämlich im gesamten Umfang des Werts zur Zuwendung ein enormer Effekt. Dort spielt es eine Rolle. Dann fällt mir ein, in der Praxis ganz, ganz giftige Situationen des Absaugens. Was meine ich damit? Da ist die spätere Verstorbene lebt natürlich noch viele Jahre, ewig lebt die, in einem Zustand, wo sie pflegebedürftig ist. Und eines der Kinder vielleicht kümmert sich rührend um die Mama und ist auch Vorsorgebevollmächtigte. Und wenn du dann dieses Konto, wenn du irgendwann mal dazu kommst, im Rahmen eines harten Zivilprozesses und im Rahmen der Auskunftspflicht auch auf das Konto zu blicken, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren bis zum Tod, dann triffst du darauf, dass dieses Konto eigentlich laufend abgesaugt wurde. Das heißt, immer am Monatsende wurden dann die restlichen 200 oder 400 Euro woanders hin überwiesen. Und auch da wieder die Frage, wenn es nicht vereinfacht gesagt gestohlen ist, ist es ein Geschenk? Und wenn es ein Geschenk ist, sind das dann Schenkungen ohne Eingriff ins Stammvermögen? Mhm. Das ist immer das Problem. Ja, steigt aber das Stammvermögen dadurch ja eben nicht.
Das ist wirklich genau das, was ich auch meine, diese Differenzierung zwischen Auseinkünften und dem Stammvermögen ist mir vollkommen unklar, weil so wie du sagst, überleg dir das Beispiel, es wird zugunsten des einen Kindes ein Abschöpfer eingerichtet, der bekommt monatlich 1.000 Euro. Es wird das Stammvermögen dadurch nicht geschmälert, aber ja, es muss ja auch gar kein Stammvermögen kommen. Vielleicht gibt es so einen hohen Abschöpfer, dass es gar nicht zur Bildung eines Stammvermögens kommt. Also diese Differenzierung zwischen den Einkünften und dem Stammvermögen, das halte ich für total schwierig und völlig unklar bei einer dynamischen Vermögensentwicklung.
Enorm streitig. Es gibt ja eine Entscheidung, die recht diffus ist, des Obersten, der irgendwie da abstellt auf einen Blick aufs Jahr, ob da jetzt dieses Stammvermögen beeinträchtigt wurde oder nicht. Aber zu dem Tatbestand ist noch lange nicht alles gesagt. Das ist in der dynamischen Diskussion, also, würde ich meinen.
Meines Erachtens sollte sehr dazu relevant mal der Gesetzgeber was sagen, weil dieser Ausnahmetatbestand, den halte ich wirklich für äußerst
schwierig. Wäre ein zweiter Ausnahmetatbestand, den du erwähnt hast und der durchaus relevant ist oder zunehmend relevant ist, ist diese Schenkung aus einer sittlichen Pflicht.
Ja. Was nicht bedeutet das denn?
Naja, ich kenne jetzt nur die Fälle, da wird das jetzt en vogue, wenn du dich kümmerst, pflegst, über die Maßen hinausgehend, nämlich darüber hinausgehend, was sich schickt, als Kind im Rahmen deiner Beistandspflicht zu pflegen, wenn das übermäßig mehr ist und du kriegst dann etwas geschenkt, dann könnte dies darunter fallen.
Ja. Der Ehegatte schenkt der Ehegattin einen hohen Betrag oder eine Liegenschaft und sagt, nach dieser langen, langen, jahrzehntelangen Ehe mit so viel Liebe und Zuneigung und auch Kümmern und vielleicht Pflege, erachte ich es als meine sittliche Pflicht, dir diese Liegenschaft zu schenken.
Was bist denn jetzt plötzlich so pflichtelsfreundlich?
Nein, ich bin gar nicht pflichtelsfreundlich, ich bin nur unfreundlich, wenn es geht um Tatbestände, die sich nicht leicht, klar abgrenzen lassen. Um das geht es mir. Es geht mir um den Aspekt der Rechtssicherheit und da sage ich, dass der 784 genau das Gegenteil davon ist. Unschärfer kannst du Tatbestände fast nicht definieren und das halte ich in dem Bereich für extrem problematisch. Das ist meine Kritik, das hat gar nichts mit Pflichtelsfreundlichkeit zu tun. Zu gemeinnützigen Zwecken, das ist übrigens auch natürlich ein wichtiger Tatbestand. Also wenn eine Schenkung an eine gemeinnützige Organisation erfolgt zum Beispiel, dann unterliegt diese Schenkung, und das kommt in der Praxis auch immer wieder vor, nicht der Hinzurechnung.
Die unterliegt nicht der Hinzurechnung und das bringt uns gleich jetzt, glaube ich, zum nächsten ganz großen Thema, nämlich wenn du an eine Schenkung an eine gemeinnützige Organisation denkst, dann hast du natürlich, lieber Andreas, vor Augen die Schenkung, die in den letzten 2 Jahren vor dem Tod erfolgt, weil, und jetzt kommt die nächste Information, unser Hinzu- und Anrechnungsrecht differenziert, unterscheidet, ob der Beschenkte zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten gehört Okay, wer das ist, das werden wir gleich hören. Oder vereinfacht gesagt, ein Fremder, eine gemeinnützige Organisation, ein bloßer Lebensgefährte, ein Freund für Schenkungen an nicht pflichtteilsberechtigte gilt eine 2-Jahres-Frist. Schenkungen, die gemacht wurden, und zwar in einer besonderen Art und Weise, auch darüber kann man streiten, länger als 2 Jahre vor dem Tod, sind ausgeblendet, irrelevant. Ist das so richtig, lieber Andreas?
Das ist so richtig.
Und der Gegensatz, ja. Und dann überlasse ich dir das Mike.
Yes.
Mike Malloy. Yes. Mike Malloy. Ich überlasse dir das Mike. Und der Gegensatz ist, Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte, wer auch immer die sind, hören wir jetzt hoffentlich gleich, die werden in diese Rechnerei und Streiterei aufgenommen, unabhängig davon, wann sie waren.
Keine vollkommen unbefristet. Vollkommen unbefristet.
Also,
ja, diese Differenzierung ist wichtig. Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte und Schenkungen an Nicht-Pflichtteilsberechtigte. Und so einfach diese Differenzierung klingt, so schwierig ist sie auch wieder, wobei der Oberste Gerichtshof es jetzt mittlerweile geklärt hat. Aber nach dem Erbrechtsänderungsgesetz gab es ein großes Grübeln in der Literatur, wann jemand pflichtteilsberechtigt ist oder nicht.
Versteht man nicht, versteht man es
nicht. Kann man fast nicht verstehen.
Wie kann man darüber zweifeln?
Blicken wir kurz in die alte Rechtslage zurück.
Ah ja, um Rechtsgeschichte,
sehr nett. Du brauchst was reden nach der letzten Folge. Nein, also. Das ist ja nicht Rechtsgeschichte. Eine Schenkung an einen Pflichtteilsberechtigten, die also der unbefristeten Hinzu- und Anrechnung unterlag nach altem Recht, war eine solche, bei der im Zeitpunkt der Schenkung der Geschenknehmer zumindest abstrakt pflichtteilsberechtigt war, ich erkläre das gleich, und im Zeitpunkt des Todes des Geschenkgebers konkret pflichtteilsberechtigt war. Abstrakt und konkret, was bedeutet das? Abstrakt pflichtteilsberechtigt ist jeder Pflichtteilsberechtigte, der eben zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten gehört, ungeachtet dessen, ob er im Erbfall auch wirklich einen Pflichtteilsanspruch hat. Also nach alter Rechtslage war es daher zum Beispiel so, dass wenn eine Schenkung gemacht wurde an ein Enkelkind, das Enkelkind ist, wenn das vermittelnde Kind lebt, bloß abstrakt pflichtteilsberechtigt. Es gehört zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten, aber im Erbfall ist es, weil dazwischen das Kind des Verstorbenen ist, nicht konkret pflichtteilsberechtigt. Es hat keinen Pflichtteilsanspruch. Diese Schenkung an das Enkelkind war dann hinzu- und anzurechnen im Erbfall, wenn bis zum Tod, wenn im Zeitpunkt des Todes des Geschenkgebers das vermittelnde Kind bereits verstorben war und daher das Enkelkind nicht mehr bloß abstrakt, sondern schon konkret pflichtteilsberechtigt war.
Lieber Andreas, ja, ist mir schon klar. Also, diese Fragestellung von wegen unbefristete Berücksichtigung, da ist das Gesetz eben, wenn man so will, nicht ganz klar gewesen. Das kann man aber nur verstehen, wenn man kurz zurückblickt in das alte Recht. Im alten Recht bis zum Jahr 2015 war diese Frage im Gesetz nicht eindeutig geregelt. Und man hat sich in der Literatur in einem Zeitraum von ungefähr 25 Jahren liebevoll die Argumente um die Ohren gedonnert und eine Meinung, da gab es mindestens 3 verschiedene Lehrmeinungen, hat sich dann vom Obersten Gerichtshof durchgesetzt und die lautete, vereinfacht gesagt, diese unbefristete Berücksichtigung erfolgt nur bei Schenkungen an Personen, die im Zeitpunkt des Todes selbst pflichtteilsberechtigt sind. Also der Beschenkte muss konkret, wenn man so will, im Raum stehen und um den Pflichtteil ebenfalls streiten können. Konkret, tatsächlich im Zeitpunkt des Todes pflichtteilsberechtigt. Und zusätzlich verlangte man, dass der im Zeitpunkt der Schenkung, also noch niemand gestorben war, so zum hypothetischen Kreis der Pflichtteilsberechtigten gehört hat. Abstrakt Pflichtteilsberechtigt hat man das genannt. Und so hat man sie auch gelernt oder so haben wir uns das bei den Seminaren erklärt. Sie brauchen für die unbefristete Berücksichtigung von Schenkungen die abstrakte Pflichtteilsberechtigung im Zeitpunkt der Schenkung und sie müssen im Zeitpunkt des Todes konkret pflichtteilsberechtigt sein. Und der Gesetzgeber hat das neu geregelt, hat es erstmals geregelt, hat diese Bestimmung aufgenommen. Auch über die neue Bestimmung wurde heftig gestritten. Klar war aber eins, und das war schon die epochale Veränderung, dass es nicht mehr darauf ankommt, dass die beschenkte Person tatsächlich konkret im Zeitpunkt des Todes pflichtteilsberechtigt ist. Aha. Also auch jemand, der nur zum abstrakten Kreis der Nachkommen, die pflichtteilsberechtigt hätten werden können, wenn die anderen erbunwürdig sind oder vorverstorben sind oder was auch immer, die unterliegen der unbefristeten Anrechnung. Ich versuche es noch einmal, ganz einfach gesagt, unbefristet alle Deszendenten, alle, Enkelkinder, Urenkelkinder, was auch immer, und der Ehegatte. Und dann war strittig, muss diese Eigenschaft auch gegeben gewesen sein im Zeitpunkt der Schenkung? Hä? Wenn man an Kinder denkt, an leibliche Kinder, die waren ja Zeitpunkt der Schenkung sowieso schon Kinder, da stellt sich das Problem nicht. Das Problem stellt sich vor allem beim Ehegatten. Der beschenkte Ehegatte, der im Zeitpunkt der Schenkung noch nicht der Ehegatte war, das ist das, und dann theoretisch die Adoptionsfälle, aber wohl eher ausgerissene Konstellation. Und der oberste Gerichtshof sagt Folgendes: Wir verlangen im Zeitpunkt der Schenkung die potenzielle Pflichtteilsberechtigung, die abstrakte Pflichtteilsberechtigung und das Gleiche im Zeitpunkt des Todes. Und da können Sie jetzt viele, viele Varianten bilden. Beschenken Sie Ihre Freundin, die Sie 3 Monate später heiraten, dann ist es eine Schenkung an eine nicht Pflichtteilsberechtigte und es gilt die 2-Jahres-Frist.
Alternativbeispiel kurz vor mir. Sie beschenken Ihre Ehegattin und lassen sich dann scheiden.
Oberster Gerichtshof, 2-Jahres-Frist, nicht wahr? Also keine unbefristete Anrechnung. Mhm. Das heißt, wenn Sie da kurz vor der Ehe stehen oder überlegen, denken Sie dran, ja? Schenken Sie nach der Ehe unbefristete Berücksichtigung zugunsten Ihrer geliebten Kinder aus erster Ehe. Schenken Sie vor der Ehe nur 2 Jahre. Ja. Anderes Beispiel, beschenken Sie Ihr Enkelkind und daneben steht Ihr Sohn, der Vater des Enkelkinds, der frisch ist und saftig und sicher Sie überleben wird, das heißt, der ist noch pumperl gesund, dann ist diese Schenkung ans Enkelkind unbefristet zu berücksichtigen. Nach altem Recht, und deswegen betone ich das so, würde die alte 2-Jahres-Frist gelten. Und das ist eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, dass eine der Varianten, in denen man nach altem Recht versucht hat, elegant den Pflichtteil der anderen Kinder zu vereiteln, nämlich schenken Sie es dem Enkelkind, dann müssen Sie nur noch 2 Jahre leben und Ihr Sohn, der also der Vater des Enkelkindes ist, der darf nicht vor Ihnen sterben. Und dann haben Sie alle anderen Kinder um den Pflichtteil geschossen.
Vielfach gemacht worden.
Nach neuem Recht geht das nicht mehr und das neue Recht, wir haben ja schon über Verfassungswidrigkeit fabuliert, nach neuem Recht geht das nicht mehr und es wirkt zurück. Und jetzt sage ich dir abschließend eins, lieber Andreas. Wir sind nicht einmal annähernd dort, wo wir heute hin wollten.
Das stimmt.
Aber wir haben einiges erwähnt, wir haben viel erwähnt. Und die Frage wird sein, das überlegen wir uns jetzt aber, wir machen keine Ankündigung, wie wir mit diesem Hinzu- und Anrechnungsrecht umgehen. Ob wir schon das nächste Mal damit vorsetzen oder vielleicht wieder was Depressives machen. Weil es darf nicht sein, dass alle zu fröhlich
werden. Jetzt machen wir wieder was Depressives beim nächsten Mal.
Okay. Ich danke dir sehr.
Danke.